Hallo und herzlich willkommen bei Reiselust mit Medihost. Schön, dass du da bist und dem Podcast für Ein- und Aussteiger lauschst. Aussteigen kann jeder, auch du. Länger, kürzer, für immer. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und weil das so ist, spreche ich mit ganz, ganz vielen Menschen, die auf ihre Art und Weise ausgestiegen sind. Neben diesen inspirierenden Gesprächen gibt es auch jede Menge Tipps rund ums Reisen. Also lass dich inspirieren von den anderen, von mir und leg los. Das ist dein Einstieg zum Ausstieg. Heute beginne ich die Folge mit einem kleinen Hinweis. Du weißt ja schon, ich selbst bin in diesem Sommer auch wieder länger unterwegs, werde mit dem Fahrrad von Frankreich nach Rumänien radeln. Das Ganze dauert ein bisschen und deswegen wird es den Podcast jetzt mal ein Weilchen im 14-Tages-Rhythmus geben. Und zwar bekommst du heute nochmal eine Folge ganz regulär auf die Ohren. Auch nächste Woche, also nochmal in 7 Tagen, gibt es die Episode mit Philipp Lage vom Glück zu reisen, auch nochmal in gewohntem Abstand auf deine Ohren. Dann allerdings bringe ich die Episoden 14-tägig raus. Das heißt, der 3.6. ist eine Pausewoche, ist ein Pausentag. Dann geht es nämlich erst wieder am 10.6. mit der Lotta Lubkoll weiter. Ganz, ganz spannende Folge. Die Lotta ist mit ihrem Esel Johnny über die Alpen gewandert. Von daher freue ich mich jetzt schon auch auf den 10.6. Dann gibt es wieder eine Pause und weiter geht es dann am 24.6. mit einer eigenen Episode von mir. Ich werde ein bisschen was über meine besten Orte erzählen. Danach folgt dann wieder eine Pausewoche. Dann darfst du am 8.7. die Veronika Merks erleben, die ganz, ganz viel vom Zurückkommen nach Reisen mit ganz, ganz vielen wertvollen Hinweisen berichten wird, bevor es dann wieder eine Pausewoche gibt. Dann am 22.7. erlebst du Christine Türmer zum 2. Mal hier im Podcast. Wir haben eine ganz spannende Folge über Ausrüstung aufgenommen, sprechen viel über Gewicht, über Möglichkeiten, das Rucksackgewicht zu reduzieren und welche wertvollen Tipps die Christine da mitliefern kann. Dann geht's nochmal in die Pause. Das heißt, der 29.7. ist auch nochmal eine Woche, in der es keine neue Episode gibt. Und dann geht es regulär am 5. August, Montag, 5. August, geht's regulär weiter. Da dann mit Pilgerin Gabriele Müller, die in Sachsen losgelaufen ist, bis nach Santiago de Compostela, wirklich sehr, sehr lange von der Haustür bis nach Santiago gepilgert ist. Ja, und dann sind wir wieder im wöchentlichen Rhythmus. Ich bin dann auch bald wieder da, sodass du im August dann wieder jeden Montag eine neue Episode erwarten kannst. Ich spreche heute mit dem Fotojournalist und Autor Lutz Jeckel, 49 Jahre alt, aus Berlin, wohin auch gerade meine Telefonleitung geht. Hallo lieber Lutz.
Hallo Medi, grüß dich.
Grüß dich. Lutz, was willst du erstmal noch über dich ergänzen?
Oh weia, was will ich da ergänzen? Vielleicht, dass ich natürlich sehr viel und sehr gerne reise und das ja auch beruflich verbinden kann, was ja wunderschön ist. Das war sozusagen immer schon mein, ja, kann wirklich sagen, mein Kindheitswunsch, die Welt zu sehen und zu erleben und das irgendwie beruflich nutzen zu können. Also genau das, was ich heute mache, nämlich die Welt zu bereisen, darüber zu schreiben, das Ganze zu fotografieren, daraus Reportagen zu machen, Buchprojekte und das Ganze eben auch noch mit Schwerpunkt, wenn auch nicht ausschließlich, aber eben mit Schwerpunkt arabische Welt. Das ist ja dann eben auch so ein bisschen mein Themenschwerpunkt, mein Themengebiet.
Genau, genau. Du bist ja auch Islamwissenschaftler und Historiker, hast unter anderem in Syrien und im Jemen studiert, bist in Istanbul aufgewachsen. Also ganz klar, dass da schon ganz, ganz früh auch Schnittpunkte mit der arabischen, islamischen Welt waren. Von daher überrascht es jetzt wahrscheinlich nicht, dass wir uns auch einen Schwerpunkt in dieser Richtung gesucht haben. Wir haben uns heute für ein Land entschieden, was gerade aktuell aufgrund der dramatischen Kriegszustände wohl kaum einer als Reiseland jetzt gerade auf der Uhr haben sollte. Wir wollen nämlich über Syrien sprechen. Wann warst du selbst das letzte Mal dort?
Ich war genau im März 2011 zum letzten Mal dort, also kurz vor Ausbruch des Krieges oder man muss es genauer sagen, vielleicht vor Beginn der ersten Unruhen, der ersten Demonstrationen, die ja damals in Südsyrien begannen. Und ja, das war ja auch so die Zeit, als schon der sogenannte arabische Frühling im vollen Gange war, zumindest bekannt war, auch im Sinne, dass man, dass ja da schon in einigen Ländern es zu Unruhen und auch eben zu politischen Veränderungen gekommen war. Also da war ja schon Ben Ali in Tunesien gestürzt, Mubarak in Ägypten, und das war genau die Zeit. Kurz, ja, nach dem Sturz auch Mubaraks war ich eben dann im März 2011 in Syrien, habe da auch mit meinen syrischen Freunden gesprochen und auch gefragt, so ein bisschen eher ein bisschen, ja, man kann sagen, ich will nicht sagen, jetzt amüsiert, aber man hat es nicht so richtig ernst genommen, indem ich gefragt habe, und wann geht es denn bei euch so in Syrien los? Und da hat damals wirklich noch fast niemand geglaubt, dass Syrien auch mal in so eine Krise schlittern wird, aus dem eben dieser fürchterliche Krieg entstanden ist, den wir jetzt seit nunmehr 8 Jahren erleben müssen. Und ich bin damals dann im März, ja, nach Hause geflogen, nach Berlin geflogen, in der festen Überzeugung, dass ich wieder nach Syrien zurückkehren werde, so wie das in den letzten 20 Jahren, so lange habe ich ja Syrien regelmäßig bereist, auch wieder sein wird. Und dass das aber dann erstmal meine vorerst letzte Reise gewesen sein sollte, das war mir damals auch noch überhaupt nicht bewusst.
Oh, okay. In welchem Zeitraum hast du in Damaskus gelebt?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich habe, ja, wie ich gerade sagte, ich bin in einem Zeitraum von rund 20 Jahren immer wieder nach Syrien gereist. Ich war 1993 zum ersten Mal dort. Also ich hatte im Jahr 2018, wenn man so will, eine Art Jubiläum, weil ich dann eben vor 25 Jahren zum ersten Mal nach Syrien gereist bin. Und das war damals auch im Rahmen des Studiums der Islamwissenschaften. Ich habe ja überwiegend in Hamburg studiert und habe dann, wie man das so macht, im Rahmen dieses Studiums auch mal im Ausland studiert, beziehungsweise auch Sprachkurse gemacht. Das war eben 1993 zum ersten Mal mit einem Sprachkurs am Goethe-Institut von Damaskus. Und bin dann aber wieder immer wieder regelmäßig nach Syrien gereist, weil mich das Land so fasziniert hat. Gelebt habe ich dann mal ein knappes Jahr in Damaskus, und das war 1998. Aber dadurch, dass ich eben in einem Zeitraum von 20 Jahren immer wieder nach Syrien gereist bin und ich ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau weiß, wie oft, das war sehr oft. Ich habe auch vor allen Dingen während des Studiums eine Zeit lang als freiberuflicher Studienreiseleiter gearbeitet. Also für ein deutsches Unternehmen bin ich dann mit Reisegruppen aus Deutschland, aber auch aus der Schweiz und auch Österreich immer wieder nach Syrien gereist, überhaupt in den Nahen Osten, also vor allem auch Libanon, Jordanien, aber überwiegend nach Syrien, und bin dann mit den Gästen durch Syrien gereist. Meistens so 2 Wochen hat man einfach eine Rundreise gemacht, eine Studienrundreise. Und das habe ich in dieser Zeit oft mal so 4, 5, manchmal 6 Mal im Jahr gemacht, also immer während der Semesterferien, habe damit ein bisschen auch mein Studium mitfinanziert. Und deswegen weiß ich gar nicht mehr so über diesen langen Zeitraum, wie oft ich in Syrien war. Ich glaube, man kann einfach sagen, sehr häufig und eben am Stück mal dann vor genau 20 Jahren, ein Jahr lang.
Ah ja, okay, gut, vielen Dank. Ja, bevor wir gleich tiefer eintauchen wollen, verrate ich noch kurz, wie wir überhaupt hier zueinander gefunden haben. Ich hatte dich als Speaker im Programm des Berliner Travel Festivals entdeckt. Terminlich hat es leider bei uns beiden nicht gepasst im März, und ich freue mich, dass du dann auch gleich bereit warst zu sagen, ja komm, dann machen wir das Ganze telefonisch und holen das jetzt einfach mal nach. Also vielen, vielen Dank, und ich bin sehr, sehr gespannt, was du mir jetzt gleich alles über Syrien verraten wirst.
Sehr gerne. Ich bin auch sehr gespannt, worüber wir uns unterhalten werden.
Ja, wir unterhalten uns standardgemäß erstmal über die Definition des Ausstiegs. Mein Podcast heißt ja auch der Podcast für Ein- und Aussteiger. Deshalb, Lutz, natürlich auch an dich die Frage, was verstehst du denn unter einem Ausstieg?
Ich habe diese Frage schon befürchtet und muss deswegen auch schmunzeln, weil ich ja jetzt gar nicht so der klassische Aussteiger bin. Ich habe ja auch auf deinem Podcast gesehen, du hast dich auch mit vielen Leuten unterhalten, die, von denen man vielleicht eher behaupten kann, dass sie mal ausgestiegen sind, also eine gewisse Zeit lang vielleicht eine Weltreise gemacht haben oder irgendwie in andere Form so ein bisschen aus dem, sagen wir mal, Alltag ausgestiegen sind. Das trifft bei mir nicht so ganz zu. Aber ich würde schon sagen, Ausstieg, ja, insofern, als ich natürlich immer wieder viel gereist bin und es ja bis heute tue, sowohl privat als auch vor allem beruflich, da ich als Fotoreporter für verschiedene Magazine und Zeitungen arbeite und Verlage und darüber Reportagen und Buchprojekte mache, komme ich ja sehr viel in der Welt rum. Und das ist für mich jedes Mal so ein kleiner Ausstieg. Und vor allem, ich glaube, ich würde Ausstieg auch jetzt weniger als so eine Art, sagen wir mal, Reiseausstieg verstanden wissen wollen, sondern vielleicht auch eher so ein gedanklicher Ausstieg, dass man einfach aus dem eigenen Alltag oder so diesem der eigenen Umgebung mal so ein bisschen aussteigen kann, um jedes Mal mit einer neuen Reise oder auch vielleicht mit einer wiederholten Reise in ein Land so einen geistigen Ausstieg findet, der einen dazu bringt, dass man Dinge und gerade auch Begegnungen, Erlebnisse an Ländern reflektieren kann. Und das kann man ja besonders dann gut, wenn man eben regelmäßig reist und immer wieder auch mal einen gewissen Abstand zu der eigenen Umgebung bekommt, dann hat man ja auch dadurch vielleicht die Möglichkeit und vielleicht auch gerade in diesen Zeiten, die ja manchmal auch politisch, also auch gesellschaftlich ein bisschen, ja, man kann ja schon sagen, angespannt sind, dass man da immer, glaube ich, einen ganz gesunden Blick auf diese Verhältnisse hat, wenn man sich selbst auch mal diesen Art Aufstieg gönnt oder auch leisten kann, so auch beruflich. Und das betrifft dann ja in beide Richtungen. Also sowohl, ja, so der geistige Aufstieg auf die eigene Umgebung, als auch der geistige Aufstieg dann in den Ländern, in denen man selbst gereist ist. Und das finde ich eigentlich immer sehr bereichernd.
Ja, interessante Betrachtungsweise. Wenn du gerade nicht unterwegs bist, wie kann ich mir dann so grob bei dir den Alltag vorstellen?
Ja, Gott, wie das halt so bei
Genau.
freiberuflichen Berufen so ist oder bei freiberuflichen künstlerischen Berufen ja auch. Man hat ja keinen so einen klassischen Alltag. Also ich würde auch mal behaupten, dass gerade mein Alltag insofern auch sehr unkonventionell ist oder unorthodox. Also ich auch völlig unorthodoxe Arbeitszeiten habe. Also wenn ich jetzt hier zu Hause in Berlin bin mit meiner Frau, die aus Kuba kommt, die Sängerin und Entertainerin ist, auch Freiberuflerin. Also wir haben beide so einen freiberuflichen Alltag, der dazu führt, dass wir jetzt nicht morgens um 7 aufstehen und wir nicht einen 9-to-5-Job haben von Montag bis Freitag, sondern wir oft auch Nachtarbeiter sind. Wir gehen selten vor 1, 2 ins Bett, stehen dann auch meistens immer erst um 9 auf, frühstücken und bei uns beginnt der Tag eigentlich immer erst um 10, vielleicht auch mal später, mal früher. Und in der Zeit, in der ich also dann nicht reise, bin ich dann zu Hause und arbeite dann diese ganzen, ja, Reiseergebnisse auf. Vor allem, weil ich auch als Fotograf bin, habe ich dann ganz viel Fotomaterial, das ich aufarbeite, sortiere, archiviere, dann für die Reportagen fertig mache, die bearbeite. Dann dadurch, dass ich auch schreibe, bearbeite ich meine ganzen oder arbeite meine ganzen Notizen auf, mache mir Gedanken über Strukturen für eine neue Reportage oder auch einmal für Buchprojekte. Also insofern ist es ja oft so, als Freiberufler muss man sich ja manchmal auch zur Auszeit zwingen. Man hat immer so das Gefühl, man kann rund um die Uhr arbeiten und in aller Regel ist das auch so. Also ich weiß auch, dass zum Beispiel oftmals selbst Freunde, die vielleicht einen eher geringeren Arbeitsablauf haben, manchmal so ein bisschen schmunzeln, wenn sie dann so hören oder sehen, wie ich auch so lebe und reise. Und für mich gibt es auch kein klassisches Wochenende. Da arbeite ich ganz häufig, dann nehme ich mir eher mal unter der Woche mal einen Tag frei, wenn überhaupt. Und dadurch, dass ich zwar später aufstehe, arbeite ich aber auch oft bis spät in die Nacht hinein. Und das ist so mein ungeregelter Rhythmus, würde ich sagen, ob es ein bisschen widersprechen mag, aber genau das ist aber auch mein Leben, aber es ist auch genau das Leben, wie ich es immer schon wollte und wie ich es auch genieße. Also gerade diese nicht immer Planbarkeit und auch diese Unregelmäßigkeit, die sich dann oft so ergibt durch die vielen Reisen und dann durch das, was ich dann hier zu Hause in Berlin, meinem Homeoffice dann auch wieder aufarbeiten muss, ist kein Tag wie jeder andere. Und genau das ist aber auch das, was ich an meiner Freiberuflichkeit so sehr schätze. Und das ist für mich auch ein bisschen, das ist für mich auch der Begriff von Freiheit. Und es ist auch in dem Fall, wenn du so willst, auch eine Art Ausstieg, nämlich ein Ausstieg aus dieser geregelten Arbeitszeit, die eben ganz viele haben, die ich auch bewundere. Also ich bewundere das, wenn Leute das so können. Und oftmals müssen sie es ja auch so machen und erleben darin aber auch eine berufliche Freiheit. Aber natürlich aus meiner Sicht würde ich mal sagen, das wäre für mich undenkbar. Ich habe auch nie in meinem Leben irgendwo mal angestellt gearbeitet. Ich war immer schon freiberuflich und selbstständig unterwegs. Bin sozusagen direkt vor meinem Studium aus in diese Selbstständigkeit hineingeschlittert und dort auch geblieben und kann mir auch nichts anderes mehr vorstellen. Und genau dieses recht bunte und turbulente Leben mit in der Kombination aus Reisen, Fotografieren, Schreiben, auch Filmen, jetzt auch ganz verstärkt Vorträge halten. Das ist wunderbar, das ist ganz klasse. Und ja, und trotzdem, wie gesagt, muss man sich manchmal auch zwingen, sich dann Auszeiten zu nehmen, die immer gar nicht so einfach sind. Aber das ist halt ja bei Freiberuflichen so, das wirst du ja wahrscheinlich gut kennen, auch als freiberufliche Künstlerin. Und
Richtig,
ja, aber das macht ja auch Spaß.
genau, ich habe hier gerade die ganze Zeit genickt und gedacht, du sprichst mir aus der Seele, du sprichst mir aus der Seele, du sprichst mir aus der Seele. Also ich, ja, wir sind da absolut einer Meinung und auch mit einem sehr ähnlichen Lebensrhythmus unterwegs. Und ich habe jetzt mal messerscharf geschlussfolgert, dass bei dieser Aufstiegszeit, die du mir genannt hast, du keine Kinder hast.
Ja, das stimmt. Hört man das schon raus, ja?
Ein bisschen.
Du meinst, man hat dann gar keine Zeit mehr für Kinder, ne? Ja, das ist allerdings richtig. Das stimmt. Genau. Daher meine Frau
Okay.
und ich. Wir sind ja beide Ende 40 und da könnte man jetzt auch sagen, ja, da ist der Zug auch schon langsam mal abgefahren. Aber wir haben das auch von vornherein nicht wirklich in Angriff genommen, eine Familie zu gründen. Also dadurch, dass meine Frau ja aus Kuba kommt, ist das natürlich manchmal schon ein Problem, weil auch in Kuba sind Familien allgemein ein bisschen größer. Man hat viele Geschwister und die ganzen Verwandten von Diami, die eigentlich dann jahrelang immer gefragt haben, sag mal, was ist denn jetzt da mit euch beiden und so? Wie sieht es denn nochmal aus mit Nachwuchs und mit Familie? Und wir dann irgendwann mal doch haben erkennen lassen, dass das jetzt nicht so unser dringendster Wunsch ist. Einfach weil wir beide diese Freiberuflichkeit und auch dieses Leben, so wie wir es jetzt gerade leben, auch sehr genießen. Mit allen Höhen und Tiefen, die natürlich auch Freiberuflichkeit auch mal haben können. Aber wir sind ganz gut gesettelt in unserem Beruf und eben damit auch in unserem Privatleben. Und das macht einfach viel Spaß. Und wir lieben einfach so dieses unstete Leben und diese vielen neuen Dinge, die da immer wieder kommen durch viele Reisen. Und da in der Tat ist es schon schwierig, Kinder zu haben. Ich sehe es auch in meinem Freundeskreis bei Freunden, die eben Kinder haben und die vielleicht ähnlich so gelebt haben wie ich. Natürlich ist man ist ja auch befreundet, weil man vielleicht einen ähnlichen Lebensstil führt oder man kennt sich aus dem Studium. Es sind also doch in erster Linie überwiegend auch so Akademiker, die alle dann irgendwie in ganz spannenden Berufen gelandet sind, aber eben auch ganz viele, die, und das meine ich jetzt nicht abwertend und auch gar nicht wertend, in einem 9-to-5-Job überwiegend leben, die natürlich auch ein ganz tolles Leben haben. Mitunter auch ein Beruf, das sehr anstrengend ist. Aber dann, wenn dann noch Kinder dazukommen, ist man natürlich auch in einer anderen Weise einerseits bereichert durch Kinder und andererseits auch wieder eingeschränkt, gerade was Reisen angeht. Und bei deinem und mir ist es irgendwie völlig klar, wenn wir jetzt stark in der Reisemöglichkeit eingeschränkt wären, dann müssten wir auch unseren Beruf ein bisschen anders ausrichten. Und das wollen wir beide gar nicht so. Wir sind beide einfach sehr glücklich mit dem, was wir hier so tun. Und können es uns auch gar nicht so anders vorstellen. Also das, insofern alles gut so.
Schön, tolle Erkenntnis. Ja, ich nehme mal an, du sprichst die Amtssprache Syriens sehr gut, die da nämlich arabisch ist, oder? Richtig geschlussfolgert?
Also das eine stimmt, also die Amtssprache ist Arabisch, ja, das syrische Arabisch. Man glaubt ja vielleicht manchmal häufig, dass Arabisch, wenn man einmal Arabisch kann, dann kann man sich in der gesamten arabischen Welt unterhalten. Das ist nicht ganz so. Denn es gibt zwar eine gemeinsame Hochsprache, das Hocharabische, das ist eine Art Literatursprache, das ist auch die Sprache, die man zunächst mal im Rahmen eines Studiums erlernt, weil das die Sprache ist, die man natürlich auch für Literatur braucht, aber für das Studium braucht. Das ist auch die Sprache, die man beispielsweise auch im Fernsehen, so im Rundfunk oft hört und weil zum Beispiel bei Al Jazeera, der berühmte Nachrichtensender, der sendet in allererster Linie in Hocharabisch, damit es irgendwie überall verstanden wird. Aber das ist keine Sprache, die man so auf der Straße spricht. Das ist dann auch etwas, was man leidvoll erfahren muss, wenn man als junger Student sich dann mit der arabischen Sprache beschäftigt, die eine ganz tolle Sprache ist und natürlich auch so das Geschriebene, was ja auch mal schon was Besonderes aussieht, wobei das wiederum Schreiben und Lesen lernen ist eher der einfachere Teil dieser Sprache. Das lernt man relativ schnell, ist ja nur ein Alphabet, das muss man halt ein bisschen sich dann so einprägen, das geht schon ganz gut, aber so Aussprache, Grammatik, die hat es ganz schön in sich und wenn man dann so ein Jahr lang diese Sprache lernt und dann eben vor allem diese Hochsprache und bei mir war das wirklich so, ich bin dann 93 nach einem Jahr Arabisch lernen dann zum ersten Mal in ein arabisches Land gefahren, eben nach Damaskus in Syrien. Und wollte mir dann einen Kaffee bestellen, einen Kaffee. Und das habe ich dann auch gemacht in einem feinsten, völlig richtigen Hocharabisch. Aber das muss so gestelzt geklungen haben. Der Kellner hat sich erstmal totgelacht, als ich den Kaffee bestellt habe. Und das ist natürlich jetzt nicht so wahnsinnig erbaulich, wenn man ein Jahr lang eine Sprache lernt und man bestellt sich in einen Kaffee eben und wird dann ausgelacht vom Kellner. Der
Oje.
wusste schon, was ich wollte, aber er hatte halt echt gedacht, oh Gott, der ist ja süß. Ne? Wieder so ein Student irgendwie, der versucht, irgendwie Hocharabisch zu sprechen, was eben kein Mensch tut auf der Straße. Und deswegen gibt es ganz viele Dialekte und es ist schon so, dass das Arabische in den verschiedenen Dialekten zum Teil so weit auseinandergeht wie Deutsch von Englisch oder Deutsch von Französisch. Also wenn zum Beispiel ein Syrer nach Marokko fährt, dann braucht der genauso einen Dolmetscher wie ich auch, weil das marokkanische Arabisch ist so eine Mischung aus Arabisch, Berberisch mit französischen Einsprengseln und das ist eine Sprache. Als ich zum ersten Mal in Marokko war, ich habe wirklich gedacht, irgendwas stimmt hier nicht. Ich habe lediglich erkannt, aufgrund des Klangs der Sprache, dass es Arabisch sein muss, aber ich habe so gut wie nichts verstanden. Und ja, wenn man halt in Syrien den syrischen Dialekt lernt, dann kann man sich ganz gut im Nahen Osten unterhalten, weil das so ein Dialekt ist, den man so weitgehend auch in Libanon oder auch in Jordanien, sprich mit kleineren Varianten, aber das wird gut verstanden. Kommt auch noch hinzu, dass auch die Filmbranche in Syrien sehr groß oder sehr stark ist. Also die machen sehr bekannte Filmserien, die dann in der ganzen arabischen Welt auch verkauft werden und gesehen werden, auch beliebt sind. Und die werden dann meistens auch so ein bisschen im syrischen Dialekt ausgestrahlt. Und deswegen verstehen auch ganz viele aus anderen Ländern so ein bisschen diesen Dialekt. Aber sie sprechen ihn halt kaum. Und ich habe das manchmal schon so erlebt, wenn ich zum Beispiel jetzt in Ägypten gereist bin und spreche da mit den Leuten so ein bisschen Arabisch, dass dann sofort die Leute sagen, ah, du kommst aus Damaskus, bist du Damaszener? Also wenn man das so ein bisschen raushört, dass ich das in Damaskus gelernt habe. Aber ich muss leider auch sagen, es ist ja schon lange her. Ich habe ja vor 20 Jahren das Ganze studiert und gelernt und konnte es da auch ganz gut. Dann bin ich aber auch jahrelang oft gar nicht in der arabischen Welt so gewesen, weil ich dann beruflich auch viel in anderen Teilen der Welt unterwegs war. Habe es auch so ein bisschen verlernt. Also mein Arabisch auch leider so ein bisschen eingerostet. Ist nicht mehr so das Beste, also so ein bisschen behalten. Es geht noch ganz gut, aber ich müsste es wieder mal so ein bisschen auffrischen. Also wenn ich damals gedacht hätte oder gewusst geahnt hätte vor 20 Jahren, dass mal das syrische Arabische vor allen Dingen auch so wichtig werden könnte, auch vor allem bei uns, hätte ich das vielleicht auch noch ein bisschen besser beibehalten. Aber andererseits muss man ja auch sagen, die meisten Syrer oder gerade die jungen Syrer, die auch jetzt als Geflüchtete bei uns in Deutschland leben, sprechen ja zum Teil schon so ein ausgezeichnetes Deutsch, dass ich manchmal echt baff bin, wie die innerhalb von 2 bis 3 Jahren so gut Deutsch lernen. Das finde ich wirklich bewundernswert.
Ja, das ist jetzt schon ein guter Übergang zu meiner nächsten Frage. Ich habe ja so ein bisschen gestöbert, da ich es leider noch nicht zu einem Vortrag von dir geschafft habe, aber das habe ich ganz, ganz groß auf dem Plan, was du da so in deinen Beschreibungen drin hast. Du zeigst natürlich die Schönheit dieses Landes, seiner Menschen, zeitlos, lebendig. Dir ist es wichtig, die Einzigartigkeit dieser Region zu zeigen, herzliche Begegnungen davon zu erzählen, kulturelle Fülle zu liefern. Und ja, mich interessiert jetzt sehr, weil ich glaube, dass es tatsächlich was gut passiert, dass Menschen, also geflüchtete Syrerinnen und Syrer, zu dir in die Vorträge kommen, eben um so ein bisschen Heimat zu spüren, richtig?
Ja, das kann man durchaus sagen, wobei man sagen muss, es gibt ja so 2 Gruppen von Syrerinnen und Syrern, die entweder kommen oder auch nicht kommen. Also meine Erfahrung ist bisher so, dass oder muss ich vielleicht vorwegschicken, auch der Vortrag richtet sich natürlich vor allen Dingen, also die Live-Reportage, wie wir so schön sagen, also dieser multimediale Vortrag richtet sich vor allen Dingen an ein deutsches Publikum, also an Leute, die vielleicht von Syrien schon mal gehört haben, aber nicht viel wissen über Syrien oder die, und das kommt ganz häufig vor, die sich beispielsweise um syrische Geflüchtete kümmern, sie vielleicht sogar bei sich aufgenommen haben und aber nichts auch von dem Land viel wissen und immer nur von ihren, in Anführungszeichen, ihren Syrern so viel hören und erfahren von deren Heimat. Und dann deswegen neugierig sind, was zu erfahren über dieses Land, was man bei uns ja aus den Medien nur schwer vermittelt bekommt, weil man sich ja in erster Linie bei uns mit Syrien und dem Krieg beschäftigt. Und dann kommen solche Leute, oder es kommen Leute, die einfach generell politisch interessiert sind oder von Syrien gelesen, gehört haben und einfach nicht viel mit dem Land in Verbindung bringen können. Und deswegen wollen sie da mehr erfahren, die kommen dann. Aber du hast völlig recht, es kommen auch Syrer zu den Vorträgen, was mich immer sehr freut. Also vor allem, weil, wenn du mal die Gelegenheit hast, den Vortrag ja zu sehen, dann wirst du auch sehen, was ich meine. Ich versuche immer auch so ein bisschen dann bei meinem Vortrag auf das Publikum einzugehen, das so ein bisschen einzubinden. Also jetzt nicht, dass ich mich Leute auf die Bühne hole, aber ich versuche halt so ein bisschen in Kontakt zu kommen. Und gerade, weil ich da versuche, den Alltag zu beschreiben, das, was man so erleben und sehen kann, wenn bei einer Reise durch Syrien und was ich eben auch erlebt habe, als ich dort gelebt habe. Und das funktioniert dann besonders gut, wenn auch Syrer dabei sind, die natürlich ihr Land gut kennen. Und ich dann immer so ein bisschen versuche, ne, so sagen, Mensch, guck mal hier, die Ecke dahin, die kennst du doch bestimmt auch und weißt du, was da hinten ist. Und dann entsteht so eine Verbindung, so eine Kommunikation, was einfach sehr viel Spaß macht. Und dadurch natürlich auch das eigentlich etwas ernstere Thema, nämlich über ein Land zu sprechen, das sich seit 8 Jahren im Krieg befindet, ein bisschen auflockern zu können. Das muss man ja auch machen oder auch sein, damit man, ja, damit man einfach so die Vielfältigkeit dieses Landes auch erleben kann. Und dann ist es oft so, und das weiß ich eben aus Gesprächen, die dann meistens hinterher stattfinden, dass es zum einen Syrer gibt, die kommen, weil sie erstmal auch ganz gespannt sind, weil sie dann manchmal auch sehen, aha, Syrien, Erinnerung an ein Land ohne Kriege, fragen sich auch, was ist das, was macht der da, wieso kennt der das Land ganz gut und erwarten natürlich auch, dass sie so ihr Syrien sehen. Und was mich dann immer ganz besonders freut, ist, wenn nach dem Vortrag hinterher Syrer kommen und sagen, Mensch, das war mein Syrien. Das ist das schönste Kompliment, was man bekommen kann, wenn Syrer ihr Land in meinen Fotos und in meinen Erzählungen wiedererkennen und sind dann ganz dankbar, vor allen Dingen, dass mal jemand ein Syrien zeigt, ohne Krieg oder jenseits des Krieges, weil eben bei uns in den Bildern in erster Linie Syrien in Verbindung mit dem Krieg gezeigt wird. Und dass Sie dann sozusagen ein Bild, also 2 Stunden lang ein Bild auf der Leinwand sehen und durch meine Erzählungen hören, eben das Syrien, das Sie kennen. Und das macht Sie manchmal, ja nicht immer, ich kann es über, ich darf das sagen, nicht nur manchmal, sondern sehr oft macht das Sie sehr glücklich. Also ich bekomme manchmal ganz tolles Feedback, manchmal auch kriege ich hinterher noch Mails und die einfach sagen, Mensch, ne, danke, dass du auch ein solches Syrien zeigst. Und das ist ja auch mein Anlass, dass man so ein bisschen kleine Brücken bauen kann, um für mehr Verständnis zu sorgen. Deswegen freue ich mich eben auch, dass ja überwiegend ein deutsches Publikum kommt, aber eben auch Syrer. Aber ich weiß zum Beispiel auch, und das verstehe ich auch, es gibt manche Syrer, die nicht kommen zu dem Vortrag, weil sie entweder haben sie Sorge, dass sie wehmütig werden könnten, wenn sie Bilder sehen, die sie vielleicht auch kennen oder von irgendwelchen Ecken in Syrien, die sie eben kennen. Oder dann auch Heimatgefühle wieder bekommen oder vielleicht auch etwas verdrängt haben, was sie plötzlich dann bei mir wieder sehen und dann, ja, werden sie wehmütig. Also ich habe das auch schon erlebt, dass Syrer angefangen haben zu weinen in meinem Vortrag. Und gleichzeitig auch wieder gibt es Momente, und das baue ich hier auch bewusst mit ein, in dem, an dem man auch wirklich mal lachen kann. Das muss einfach auch sein, dass man so ein bisschen die Vielfältigkeit dieses Lebens auch in Syrien dadurch vielleicht vermittelt bekommt. Und dann lachen die Syrer auch hinterher wieder. Und genau deswegen kommen sie hinterher und sagen auch, Mensch, danke dir. Aber wie gesagt, es gibt welche, die einfach, das weiß ich dann zum Beispiel von Deutschen, die kommen und sagen, Mensch, ich wollte mir das unbedingt mal angucken, ich kümmere mich ja um syrische Geflüchtete, ich habe da ganz liebe Leute, und dann frage ich ja, wo sind die denn? Und dann sagen die, ja, die wollten nicht kommen, die hatten so ein bisschen Sorge, dass sie vielleicht in Syrien sehen, dass sie so gar nicht sehen wollen, weil das dann irgendwie Wehmut hervorruft. Und ich habe es auch schon erlebt, dass Syrer, und deswegen haben wir auch den Titel ein bisschen geändert. Das Ganze ist ja aus einem Textbildband entstanden, den ich zusammen mit der Publizistin und Autorin Lamia Kador gemacht habe, die ja auch Deutsch-Syrerin ist, also sie ist ja in Deutschland geboren, aber ihre Eltern kommen aus Syrien. Und deswegen, und dieser Bildband heißt ja Syrien, ein Land ohne Krieg, weil wir eben das Syrien bis 2011 zeigen oder eben jenseits des Krieges. Und dann ist uns erst hinterher aufgefallen, und zwar auch durch Feedback von Syrern, die den Vortrag gesehen haben oder sehen wollten oder den Titel gelesen haben, die manchmal kamen und sagten, sag mal, wieso heißt denn das Syrien, ein Land ohne Krieg? Ihr habt doch Krieg in diesem Land. Warum nennt ihr das so? Und dann haben manchmal Syrer so das Gefühl, wir würden da so eine Propagandashow machen. Also sie glauben, wir zeigen da ein Syrien, wie es mal war und wie es auch ist. Und das ist und ein bisschen so mit dem, ja, Untertitel, ist doch alles gar nicht so schlimm. Und das hat mich jetzt schon ziemlich schockiert, weil wir nicht genau das ja nicht zeigen wollen und auch gar nicht vermitteln wollen, sondern es geht ja gerade darum, dieses Syrien, dieses reiche und vielfältige und eben auch schöne Syrien zu zeigen, einfach um diesem überwiegend negativen Bild, das wir überwiegend von Syrien vermittelt bekommen, dem etwas auch entgegensetzen zu können. Und wir wollten damit natürlich überhaupt nicht suggerieren, dass das ja mit dem Krieg alles gar nicht so schlimm sei. Ganz im Gegenteil. Es ist ja völlig klar, dass es ein fürchterlicher Krieg ist mit vielen, vielen Toten, mit Millionen von Geflüchteten und ein tragisches Schicksal für die Syrerinnen und Syrer in diesem Land, als auch für die, die jetzt geflohen sind. Also darüber brauchen wir eigentlich gar nicht zu reden. Und deswegen hat mich das ganz schön irritiert und ich muss sagen, mich auch zum Teil wirklich schockiert, dass Syrer das so verstanden haben. Und dann haben wir uns hinterher überlegt, Mensch, ja klar, aber das kann man auch so verstehen, wenn man nicht weit den Hintergrund kennt. Und deswegen habe ich jetzt auch die Live-Reportage ein bisschen im Titel geändert. Deswegen heißt sie jetzt auch nicht mehr Syrien, ein Land ohne Krieg, wie das Buch noch heißt, sondern Syrien, Erinnerungen an ein Land ohne Krieg. Dass irgendwie klar ist, dass wir eben versuchen wollen, diese Erinnerungen an dieses Syrien jenseits des Krieges wachhalten zu können, um eben Syrien nicht zu vergessen und vor allem dann auch nicht zu vergessen, unter welchem Schicksal viele, viele, also Millionen von Syrerinnen und Syrern leiden in diesem Krieg, als auch natürlich als Geflüchtete, die von außen nun auf dieses Land erstmal schauen können. Und darum geht es uns ja, dass dieses Bild zu zeigen.
Was ist dein persönlicher Lieblingsort in Syrien?
Den gibt es so gar nicht, glaube ich. Gibt so viele, wo ich gerne bin. Aber klar, ich habe ja in Damaskus gelebt und Damaskus ist schon meine Stadt, vor allem, weil ich einfach stark mit ihr verbunden bin. Insofern, als ich da einfach, ich habe ja in der Altstadt gelebt, in der christlichen Altstadt in Babtuma, da leben oft Studierende, weil da auch oft Familien Zimmer vermieten. Das habe ich eben damals auch gemacht, habe mich da eingemietet in so ein Zimmerchen in einer christlichen Familie. Und ja, und weil ich einfach das Leben dort hautnah erleben konnte, weil ich syrische Freunde habe, weil ich einfach das Leben, das vielfältige Leben erlebt habe. Und Damaskus kulturell, historisch so unglaublich reich. Also es ist ja die älteste Stadt der Welt. Das muss man ja immer wieder betonen, zusammen auch mit Aleppo. Da, ne, gibt es seit 6000 Jahren Leben. Es gibt keine Stadt auf der Welt, in der das so ist. Und wenn man sich dessen bewusst ist, wie kulturell, historisch reich dieses Land und vor allen Dingen auch dann diese Städte Aleppo und Damaskus sind, vor allem Damaskus auch, und man ja immer wieder auch, wenn man durch Damaskus läuft, das ist jetzt nicht nur die Altstadt, sondern selbst in der Neustadt gibt es da ja noch Relikte. Man trifft ja immer wieder auf Zeugnisse dieser jahrtausendalten Kultur. Und das ist etwas sehr Bereicherndes. Und wenn man das vor allen Dingen erlebt, dann auch im Zusammenhang mit dem Leben vor Ort, auch dann mit den in Kontakt mit den Menschen, von denen ich einfach zutiefst überzeugt bin, dass sozusagen diese reiche Kultur sich eben auch auf die Mentalität der Menschen niedergeschlagen hat. Und da muss man immer ganz stark auch unterscheiden zwischen den politischen Systemen, das seit 5 Jahrzehnten eine Diktatur ist, und den Menschen selbst, die sozusagen seit Jahrtausenden dieses Land prägen. Und diese kulturelle Prägung, die ist, finde ich, schon eine ganz besondere in Syrien. Deswegen ist auch für mich Syrien das spannendste und noch in vielfacher Hinsicht reichste Land im arabischen Raum. Und deswegen kann ich jetzt so gar nicht sagen, welcher mein Lieblingsort ist, weil ich so viele habe in Syrien. Aber na klar, Damaskus ist schon ein ganz besonderer Ort.
Auf welche Art bist du am liebsten durchs Land gereist?
Naja, so wie das, glaube ich, die meisten gerne tun, wenn sie ein Land entdecken wollen und offen sind. Und schon natürlich auch mit dem Rucksack. Ich bin oft einfach mit dem Bus durchs Land gefahren. Ich hatte mir auch meinen Wagen gemietet. Ich bin noch mal vor, ja, das war jetzt vor 10 Jahren, nee, 2010 war das, genau, also kurz vor Ausbruch des Krieges. Im Herbst 2010 bin ich auch mal mit meinen Eltern durch Syrien gereist. Das hatte ich ihnen mal geschenkt, so eine Rundreise durch Syrien. Dann sind wir zu dritt noch oder zu viert mit noch einer weiteren Freundin meiner Eltern durch Syrien gereist. Und ja, und da hatten wir uns 2 Wochen lang ein Auto gemietet und dann rumgereist. Aber so selbst als, vor allem als junger Student, habe ich das vor allen Dingen entweder alleine oder auch mit einem Freund mit dem Rucksack gemacht und dann mit den Bussen. Es gibt kein gutes Zugsystem, also es gibt schon so ein paar Bahnstrecken, aber die sind mehr oder weniger vernachlässigbar. Insofern fährt man meist mit dem Bus durch Syrien oder auch mal per Anhalter, das geht auch, dass man mal irgendwo mitgenommen wird, dann kommt man mit den Leuten ins Gespräch und dann wird man wieder sozusagen weitervermittelt und es gibt eine sehr, sehr offene und auch eine sehr selbstlose und warmherzige Gastfreundschaft. Und es ist schon so, wie das ja oft in solchen Ländern ist. Dazu zählt beispielsweise auch der Iran, von dem man ja genau wie mit Syrien, ne, der schon seit vielen Jahren durch die damalige Bush-Administration auf die Achse des Bösen gesetzt wurde, so zusammen mit Nordkorea und dann natürlich dann oftmals die Leute, die diese Länder nicht kennen und das immer nur von außen und auch politisch betrachten und denken, mein Gott, sind das alles Schurkenstaaten und schlimme Länder und böse Länder und irgendwie nicht zu unterscheiden wissen zwischen dem oftmals sehr problematischen Regime in diesen Ländern und denen, unter denen die Menschen in diesen Ländern selbst ja auch zu leiden haben, in allererster Linie zu leiden haben, und eben dann diesen Menschen, denen man dann in den Ländern begegnet und oftmals auf eine große Herzlichkeit stößt, vor allem auch, weil diese Menschen ja sich selbst bewusst sind darüber, dass ihr Land selbst im Ausland oftmals ein recht schlechtes Image hat. Und wenn dann Menschen kommen, die durch das Land reisen und sich selbst ja offen zeigen und das Land auch erleben und kennenlernen wollen, dann begegnen einen in der Regel die Menschen auch selbst mit einer großen Offenheit. Und dadurch ergeben sich dann auch manchmal wunderbare Begegnungen, ein Austausch, Erlebnisse, von denen man auch noch lange zehren kann und die einem natürlich auch einen ganz anderen Blick auf solche Länder bringen. Und das ist, fand ich, für mich auch in Syrien in ganz besonderem Maße so bei meinen Reisen. Und ja. Und dann bin ich ja auch noch als Studienreiseleiter natürlich auch sehr bequem durch dieses Land gereist, nämlich mit einem Bus als Reiseleiter und dann irgendwie oft so mit 15, 20 Reisegästen. Das war auch eine durchaus interessante Form von Reisen, weil das ist natürlich nicht zu einem klassischen Bereis eines Landes zu tun im Sinne von individueller Reise und Rucksacks. Aber dadurch, dass ich dann natürlich, ja, wie soll ich sagen, selbst die Gelegenheit hatte, meine Faszination über Syrien weiter zu vermitteln und auch nicht unkritisch, sondern eben auch kritisch. Also gerade, wir haben uns ja auch immer häufig über das politische System unterhalten und auch da schon über fundamentalistische Strömungen, die es halt auch gibt, oder über konservative Strömungen, aber eben auch über das überhaupt generell sehr reiche und eben auch sehr vielfältige Leben in Syrien, das eben auch oft von einer starken Toleranz geprägt ist. Und das konnte ich dann auch mal versuchen, so ein bisschen zu vermitteln auf meinen Reisen. Und da zu erleben auch, wie Reisende, die selbst mit einer bestimmten Erwartungshaltung nach Syrien kommen, weil man muss ja ganz klar sagen, Syrien ist kein Einstiegsland für eine Reise durch ein arabisches Land. Die meisten, die damals, das ist ja schon etliche Jahre her, aber die damals durch Syrien gereist sind oder dann auch oft in der Kombination Syrien, Libanon oder Syrien, Jordanien oder alle drei Länder zusammen, die Leute waren meistens vorher schon mal in Marokko oder in Tunesien oder in Ägypten oder in der Türkei, also ein anderes islamisches Land, nicht arabisches, aber islamisches Land. Und dann reist man auch mal nach Syrien. Und da haben die Reisegäste oft eine ganz bestimmte Vorstellung von diesem Land gehabt, die nicht im Positiv war. Also auch von wegen, okay, soll ja ein Schurkenstaat sein und ist ja eine Diktatur, aber irgendwie wissen wir ja auch, Syrien ist ein reiches Land oder also ein historisch reiches Land, gucken wir mal. Und dann reisen die Leute dahin und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass sie das tun. Und wirklich kann das nach mit vielen Reisen, Rundreisen sagen, ich habe das ja fast 5 Jahre oder 6 Jahre lang gemacht und dann immer so 5, 6 Mal im Jahr, da kommen dann doch einige Reisen zusammen, vielleicht ganz auch mehr, ich weiß das gar nicht. Ich habe nie erlebt in diesen ganzen Jahren, dass auch nur ein Gast nach 2 Wochen Rundreisen durch Syrien sagte, ja, das war ja ganz nett. Oder sogar sagte, Mensch, das hat mir sogar gar nicht gefallen. Und im Gegenteil, ich habe immer nur erlebt, dass die Leute völlig faszinierend waren. Vor allem, weil wohl auch gerade ihre Erwartungshaltung eine ganz andere war. Und sie haben was völlig anderes gesehen, als sie erwartet hatten. Und das hat die Leute immer völlig verblüfft, fasziniert. Und ich habe es auch erlebt, dass manchmal Leute nochmal dann hingereist sind später. Und ich werde nie vergessen, wie mal ein Gast zu mir sagte, obwohl das, glaube ich, ist auch... kann 20 Jahre her sein, ich weiß es nicht mehr, aber ein Gast sagte mal nach 2 Wochen Rundreisen zu mir, Herr Hickel, Sie haben uns wirklich die Augen geöffnet, wenn wir jetzt zurückreisen und ich werde wieder mal in der Tagesschau abends etwas über den Nahostkonflikt oder über den Nahen Osten oder über Syrien sehen und hören, ich nehme es mit ganz anderen Augen wahr. Und das fand ich einen so interessanten, reflektierte Sichtweise auf so eine Reise, wo ich dachte, die Menschen werden sich nach 2 Wochen Rundreise gar nicht so viel gemerkt haben können über all das, was sie gesehen und gehört haben. Aber das ist auch völlig unerheblich. Es geht darum, dass sie einen anderen Blick haben auf diesen Nahen Osten, der bei uns eben überwiegend negativ behaftet ist. Und das finde ich gut. Das macht Spaß. Und das ist auch, das macht mir dann auch eine große Freude. Und insofern war auch diese Form von Reisen für mich damals ganz wichtige Reisen, die Menschen durch die Länder führen zu können.
Bist du da niemals in eine gefährliche Situation geraten in all der Zeit?
Was meinst du mit gefährlich?
Dass es mal irgendeine Situation gab, in der du dich unwohl gefühlt hast, wo du gesagt hast, hier passt jetzt was nicht, hier bin ich zur falschen Zeit am falschen Ort?
Nee, wirklich nicht. Also in diesen ganzen 20 Jahren nicht. Also wenn man vielleicht, natürlich gab es, es ist ja nicht so, man muss es ja nicht beschönigen. Das ist ja übrigens etwas, was mir oftmals so in meiner journalistischen Arbeit oder ich bin ja auch in den sozialen Medien, gerade auf Facebook auch sehr aktiv, was man mir manchmal, oder da muss man in dem Fall sagen, eher so meine Gegner, meine Kritiker mir manchmal so vorhalten ist, ich würde immer beschönigen. Aber da verwechseln sie aus meiner Sicht etwas, nämlich ich beschönige nicht, sondern ich stelle etwas anders dar. Und zwar aus, wie ich meine, gerade wenn es um den Nahen Osten geht, erleben wir diese ganze Region oftmals unter dem Aspekt der Konflikte, auch der Kriege, gerade in der jüngsten Zeit natürlich, vor allem durch Syrien, durch den Irak, durch den israelisch-palästinensischen Konflikt, durch Libyen, was auch immer. Also ganz so reihe ist das ja und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen. Diese Konflikte sind ja da, sie sind schlimm und sie sind fürchterlich, sind aber jetzt auch nicht nur aus sozusagen kein innerarabischer Konflikt ist es auch, aber eben auch oftmals international verstrickt. Also es ist ja ein sehr kompliziertes Konstrukt und man schaut aber oft in sehr einfachen Schablonen auf diese Region. Und im Allgemeinen haben diese Länder, hat diese Region ein negatives Image. Und das wird ja ganz viel thematisiert, auch bei uns, politisch, über Publizistik, über bestimmte Bücher, Fachbücher, populärwissenschaftliche Bücher. Da gibt es ja ganz viele bekannte Autoren, denen ich oftmals auch kritisch gegenüberstelle, weil ich schon finde, dass sie oftmals in ihrer Sache Recht haben, aber oft sehr einseitig sind und manchmal das Ganze dann so aufbauschen, dass man wirklich einen Eindruck bekommen müsste, der ganze Nahe Osten ist irgendwie eine einzige Gefahrenzone. Und das ist eben nicht der Fall. Und ich versuche dem mit meiner Arbeit, mit meiner Sichtweise, durch meine Erfahrung in diesen Ländern, durch meine vielen Reisen in diesen Ländern, dem etwas entgegenzusetzen. Und das mag natürlich dann aus Sicht meiner Kritiker beschönigend wirken, aber es ist nicht beschönigend, sondern es ist einfach ein anderer Aspekt und natürlich in erster Linie ein eher schönerer Aspekt dieses Lebens, dieses vielfältigen Lebens in diesen Ländern. Und darin sehe ich auch so ein bisschen meine Arbeit. Ich sage immer ganz gerne, ich bin so ein bisschen oder verstehe mich so ein bisschen auch als Korrektiv dieser überwiegend negativen Berichterstattung etwas entgegenzusetzen. Und Damit will ich aber auch sagen, es geht nicht darum, etwas zu beschönigen. Das heißt auch, wenn ich jetzt sage, ich habe nichts Negatives in den 20 Jahren erlebt, bedeutet das, natürlich habe ich auch mal Menschen kennengelernt, die mir nicht sympathisch waren oder die ich sogar sehr unsympathisch finde oder von denen ich auch sage, völliger Volltrottel oder Idiot. Oder ich bin natürlich auch mal mit streng konservativen Menschen zusammengekommen oder ich habe auch mal Extremisten erlebt in ihrer Sichtweise, von denen ich natürlich auch sage, meine Güte, junge Junge, ne? Also wir müssen uns auch mal ein bisschen genauer unterhalten. Völlig klar, aber das sind nicht in dem Sinne gefährliche Situationen. Gefährlich war vielleicht mal, dass ich vor über 20 Jahren mit einem Freund durch Syrien gereist bin und da sind wir mit einer der wenigen Zugstrecken, sind wir mit dem Zug gefahren von Aleppo nach Deir ez-Zor. Das ist ganz im Osten am Euphrat gelegene Stadt und da ist der Zug auf einem Bahnübergang mit einem LKW zusammengeknallt. Der Zug ist, ich habe schon Angst verliert, nein, so schlimm ist nicht. Der ist dann entgleist. Und der Zug kam im Stehen. Es gab glücklicherweise keine Schwerverletzten, zumindest jetzt nicht in dem Zug. Mit dem LKW wussten wir gar nicht, was da passiert war. Das war insofern gefährlich, als es ein Unfall war. Aber sowas passiert immer wieder mal. Aber wenn du jetzt wahrscheinlich, nehme ich an, meinst auch mit gefährlich eher solche Situationen, wenn man weiß, da sind immer wieder auch mal Konflikte. Gab es etwas, ne, wo man in so einen Konflikt hineingeraten ist? Und dann muss ich sagen, nein. Ich erinnere mich sogar auch noch, das ist lange her. Ich erinnere mich aber noch, dass ich damals auch von Syrien über Jordanien dann auch nach Israel gereist bin und war in Jerusalem. Und so rum kann man ja reisen. Umgekehrt wird es dann schwierig, wenn man einen Stempel hätte im Pass aus Israel, dann kommt man nicht mehr nach Syrien rein. Aber den Stempel hatte ich damals nicht. Denn machen die israelischen Grenzbeamten stempeln das ja auf so ein Papier. Also sie kennen das ja schon, wenn man wieder zurück will nach Syrien. Deswegen bin ich damals nach Jerusalem gereist. Ich weiß nicht, wann das war, lange her. Ich weiß aber noch bis heute, dass da irgendwie Unruhen in Jerusalem waren. Und ich rief damals, glaube ich, meine Eltern an, einfach um mich wieder zu melden. Da gab es ja noch, das war noch alles vor, da gab es, glaube ich, noch keine E-Mails, da gab es noch keine Handys, da hat man sich mal alle paar Wochen mal gemeldet von irgendeinem, wie nannte man das, festen Telefon, also so ein
Telefonzelle.
Münzfernsprecher. Wie nannte man das so irgendwie, ne, diese Dinger da, die es früher da
Die
gab.
Telefonzellen, meinst du?
Ja, irgendwie sowas, Telefonzelle halt, ne? Irgendwie sowas. Oder man musste früher auch noch so die Telefongespräche manchmal anmelden, wenn man dann irgendwie nach Deutschland telefonieren wollte oder so. So die Zeiten waren das noch. Also wo man irgendwie wusste, oder wo auch Eltern oder die Liebste wusste, man meldet sich auch mal ein paar Wochen nicht und das hat nichts zu bedeuten, das geht halt nie anders. Und dann hatte ich damals bei meinen Eltern angerufen und meine Mutter war völlig aufgelöst, von wegen, Junge, was machst du in Jerusalem? Wir hören hier gerade Tagesschau und da ist eine Bombe explodiert und Mensch, pass auf. Und ich sag so, Mama, ich bin hier seit ein paar Tagen in Jerusalem, ich weiß von nichts, wo ist denn da was? Also so halt. Also die Sicht von außen ist halt immer so, da denkt man, da ist ständig irgendwie was los und wenn du vor Ort bist, ich will es ja nicht beschönigen und nicht sagen, die Konflikte sind ja da. Aber es ist natürlich was völlig anderes, ob man durch dieses Land reist und ob man und wo man auch gerade ist. Und wenn ich in Damaskus bin und da geht in Jerusalem irgendeine Bombe hoch, was schlimm genug ist, was habe ich damit zu tun, wenn ich in Damaskus sitze? Ne? Aber da denken die Leute ja manchmal auch, mein Gott, was reist du da immer hin? Also wie oft bin ich von Freunden gefragt worden, wenn ich den Nahen Osten reise, hast du eigentlich eine schusssichere Weste dabei? Also ich denke, meine Güte, was habt ihr für eine Vorstellung von dem Nahen Osten? Und ich bin da viel gereist, gerne gereist, hatte tolle Erlebnisse. Und bin auch mal dem einen oder anderen Unsympathischen begegnet, was völlig klar ist, weil Idioten gibt es auf der ganzen Welt. Aber ich hatte wirklich nie eine wirklich gefährliche oder brenzlige Situation erlebt. Doch, jetzt fällt mir doch eine ein. Jetzt fällt mir doch noch eine ein. Aber die ist auch, war jetzt gar nicht so brenzlig, aber ich weiß noch, ich war mal in Hebron. Und das war zu einer Zeit, das habe ich nicht mitbekommen, da war die Situation zwischen Israel und Palästina und den palästinensischen Autonomiegebieten sehr angespannt. Und ich bin dann von Jerusalem nach Hebron gefahren und bin so durch die Straßen da gelaufen mit meiner Kamera und das war so ein bisschen, da war niemand auf der Straße. Ich dachte so ein bisschen so, irgendwie komisch hier. Und dann kam ich an einen israelischen Grenzposten oder so Wachposten. Und dann fragten mich die israelischen Soldaten, was ich hier mache. Und ich sagte so, pf Gott, ne, ich laufe halt hier rum und komme aus Jerusalem, bin Deutscher und mache hier ein paar Fotos. Ich gucke mir Hebron an und die gesagt, Junge, setze ich mal ins Taxi und fahre wieder nach Hause oder gefahre nach Jerusalem. Weißt du nicht, dass hier gerade, ne, Ausgangssperre ist und solche Sachen? Und wusste ich nicht. Und das war so ein bisschen, und ich merkte nur da so ein bisschen, ja, die Situation ist angespannt. Und die Soldaten waren auch sehr freundlich, aber die haben dann doch deutlich gesagt, Junge, sieh zu, dass du wieder zurückkommst nach Jerusalem. Also Hebron ist es keine gute Idee. Das ist das Einzige, an das ich mich jetzt, wenn ich jetzt lange drüber nachdenke, daran erinnere, wo ich sage, ja, da habe ich mich auch unwohl gefühlt. Das war auch angespannte Situation. Und da bin ich zurückgefahren nach Jerusalem, alles war wieder gut. Und das ist wirklich so das Einzige, woran ich mich noch erinnern kann, was vielleicht mal ein bisschen brenzlig war. Aber ansonsten, nö. Kann ich leider nicht mit Ihnen.
Das ist ja auch eine schöne Erkenntnis, dass du da keine Antwort so direkt drauf geben kannst. Und ich glaube, das Zitat, was ich dir jetzt gleich vorlesen werde, das passt gerade ganz wunderbar auch zu unserem Thema. Und es ist ein Zitat, von dem ich total sicher bin, dass es dir gefallen wird. Ich habe es nämlich von deiner Internetseite gemopst, das Zitat von Oscar Wilde, was da lautet: Reisen veredelt wunderbar den Geist und räumt mit all unseren Vorurteilen auf. Lutz, welches weitere Syrien-Vorurteil möchtest du hier an der Stelle gerne noch widerlegen?
Syrien-Vorurteil. Na, im Grunde genommen eigentlich fast das, was ich versucht habe, hier auch zu beschreiben. Also, dass man nicht glauben soll, Syrien und Syrer sind Syrien und Syrer und sind so ein monolithischer Block, was wir ja oftmals so von der arabischen Welt wahrnehmen, sondern Syrien ist ein genauso vielfältiges und vielschichtiges Land wie viele andere Länder dieser Erde auch. Und gerade Syrien ist das. Und vor allem vor dem Hintergrund der auch mittlerweile vielen syrischen Geflüchteten, die in Deutschland leben und oftmals auch oft einem Unverständnis begegnen, weil man eben so wenig weiß über Syrien, kann ich nur daran appellieren: Unterhaltet euch mit den Syrern, hört euch ihre Geschichten an, seid selbst offen, so wie es auch viele Syrer sind. Und da wird man viel voneinander lernen. Und das, was ich in meiner Live-Reportage auch immer versuche zu transportieren, was man könnte fast sagen, so eine zentrale Botschaft ist in diesen 2 Stunden, die ich da zeige, ist, auf das zu schauen, was uns verbindet, als immer nur auf das zu schauen, was uns voneinander trennt. Denn das ist ja ganz oft so der Reflex, den wir manchmal haben, dass wir bei dem vermeintlich Fremden immer erstmal auf das Trennende schauen und zu gucken, was ist bei dem anders als bei mir. Und ich kann gerade, wenn es um Syrer geht, auch immer nur appellieren: Schaut mal eher auf das, was uns verbindet. Und man stellt dann überrascht fest, dass das Verbindende oftmals sehr viel mehr ist als das Trennende. Natürlich gibt es Mentalitätsunterschiede, aber die müssen auch nicht trennend sein, sondern auch die könnten durchaus verbindend sein. Und es gibt sicher auch Dinge, die stoßen auch bei uns auf vielleicht auch Unverständnis, umgekehrt genauso. Und sich darüber auszutauschen, ich glaube, das ist der beste Weg, um Vorurteilen zu begegnen, wie es halt immer so ist. Deswegen, genau, habe ich dieses Zitat auch auf der Homepage eben auf der Homepage meiner Webseite stehen, weil das ist genau meine Erfahrung. Reisen veredelt wunderbar den Geist, weil man einfach dadurch Vorurteile gar nicht groß aufkommen lassen kann, weil man plötzlich dann irgendwie unterwegs ist und lernt Leute kennen und vielleicht stößt man auch mal auf Unverständnis und auch auf Dinge, die man auch gar nicht verstehen kann, und vielleicht muss man auch gar nicht alles verstehen. Das ist ja auch das, was ja Reisen und was überhaupt die Erde ja irgendwie auch so spannend macht, dass eben vieles so unterschiedlich und so anders ist, aber das muss eben nicht bedeuten, dass das trennend sein muss, und das muss auch nicht fremd sein, das kann auch oftmals bereichernd sein. Das ist eigentlich das, was ich an meinen vielen Reisen und jetzt eben nicht nur in der arabischen Welt, sondern generell in der Welt, und durfte ja schon recht viel sehen durch meinen Beruf in der Welt, das habe ich immer schon als Bereicherung empfunden, gerade dieses andere zu erleben und zu sehen oder auch zu versuchen zu sehen, was kann ich da selbst für mich herausziehen, was kann bereichernd sein und was aber auch kann ich daraus lernen, auch wenn ich, was kann ich auch etwas lernen aus etwas, was mir fremd ist oder was mir auch unverständlich zu sein scheint. Das gibt es ja auch. Es gibt ja auch Dinge, die ich nicht mehr verstehe, bestimmte Traditionen oder irgendwelche Einstellungen, auch ideologische Einstellungen, die verstehe ich einfach nicht. Und die muss ich auch nicht verstehen. Und trotzdem kann ich dann auch für mich selbst fragen: Kann das trotzdem etwas Bereicherndes sein, das zu wissen? Oder ist es einfach etwas, woraus ich einfach nur lernen kann? Und das muss dann nicht bereichernd sein. Das finde ich immer ganz toll bei Reisen.
Vielen Dank. Wie sieht denn deine persönliche Syrien-Prognose aus? Glaubst du an die Wiederauferstehung des Reiselandes Syrien?
Oh, war ja. Das ist eine schwierige Frage. Vor allem, da will ich ganz ehrlich sein, ich mache mir momentan keine Gedanken darüber, ob Syrien als Reiseland wieder auferstehen kann. Ich mache mir viel mehr Gedanken darüber, ob Syrien überhaupt wieder auf die Beine kommen kann und vor allem, ob die Syrerinnen und Syrer, die so sehr auch den Frieden verdient haben, wie alle Menschen auf der Erde, dass ich mir Gedanken darüber mache, wird es je wieder mal zu einem echten Frieden kommen können in diesem Land, vor allem auch zu einer echten Freiheit. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, mit diesem Regime, diesem diktatorischen Regime, das seit 5 Jahrzehnten dieses Land diktatorisch regiert, wird das nicht der Fall sein können. Dafür ist, im wahrsten Sinne des Wortes, zu viel verbrannte Erde hinterlassen worden. Und damit ist auch einfach zu sehr ein Keil in die vielfältige syrische Gesellschaft getrieben worden, als dass mit diesem Regime, mit diesen politischen Verhältnissen ein echter neuer Frieden geschaffen werden kann, in dem wirklich auch die Menschen in Freiheit leben können. Das halte ich für ausgeschlossen. Und dieser Prozess, auch so ein Übergangsprozess, der dann dazu führen könnte, dass Und da bin ich auch davon überzeugt, da diskutiere ich häufiger darüber und stoße immer wieder auch mal auf Unverständnis oder auch mal auf ja, natürlich auch berechtigte andere Meinungen, aber ich bin sicher, dass Syrien wird es so nicht alleine schaffen. Das muss irgendwie unter internationaler Federführung stattfinden, also so ein natürlich vor allem wegen oder der UN-geführten Federführung wahrscheinlich. Wahrscheinlich wird es nicht anders gehen können, dass man einen Übergangsprozess für Syrien aushandeln muss, an dem wahrscheinlich auch erstmal das Regime beteiligt sein muss. Insofern, als natürlich man das nicht einfach hier wegfegen kann. Es kann hier nicht um einen Regime-Change in dem Sinne gehen, dass es von außen aufoktroyiert ist. Das müssen die Syrerinnen und Syrer selbst für sich entscheiden und aber auch selbst für sich entscheiden können. Und das ist der große Unterschied. Es gibt ja manchmal so ein bisschen die naive Vorstellung, wenn der Krieg erstmal vorbei sei, dann müssen nur die Strukturen so geschaffen werden, dass dann die Syrerinnen und Syrer echte Wahlen haben, dann werden sie sich auch richtig entscheiden für das, was sie als wichtig erachten. Aber so einfach ist es halt in Syrien nicht. Dafür ist dieses Land seit 5 Jahrzehnten zu diktatorisch geprägt. Die Menschen kennen nicht wirklich eine politische Freiheit und dafür muss man erstmal den Prozess schaffen. Das wird lange dauern. Und das ist genau, worum es geht. Die Menschen müssen erstmal echte Freiheit erleben können. Sie müssen die Chance haben, ihr Land wieder aufbauen zu können, frei von Angst und Unterdrückung. Und das ist halt ein ganz schwieriger und vor allem wohl auch ein leider langer Prozess. Und das wünsche ich halt den Syrerinnen und Syrern so sehr. Und dann, wenn irgendwie diese Strukturen geschaffen sind, wenn das Land eine Chance hat, wieder aufgebaut werden zu können und die Menschen in Frieden und Freiheit leben können und dann auch Menschen, die zurückkehren wollen, und das sind ja wohl die allermeisten, die geflohen sind. Man darf nicht vergessen, dass über die Hälfte der Menschen, also der über 11 Millionen Menschen sind in Syrien auf der Flucht, beziehungsweise 6 Millionen davon innerhalb Syriens, 5 Millionen außerhalb Syriens, also es sind 11 Millionen Menschen auf der Flucht, dass die Menschen wieder zu ihrer Heimat zurückkehren können. Das ist das Wichtigste überhaupt für diese Menschen, aber eben frei von Angst. Und das ist die ganz, ganz große Herausforderung. Und wenn das alles geschaffen ist, dann erst, finde ich, kann man sich darüber Gedanken machen, ob man Syrien wieder auch als Reiseland in Erwägung ziehen kann. Mhm. Ich weiß von Reisenden, das gibt es, die. Und dazu mir ein völliges Rätsel, also wie man als Tourist tatsächlich sich auch Gedanken machen kann, in eine Reisegruppe wieder durch Syrien reisen zu können. Ich habe es ja selbst jahrelang ja gemacht als Reiseleiter und deswegen kenne ich ja diese Verhältnisse ganz gut. Es ist ein völliges Rätsel, wie man in diesen Zeiten, in denen das Land immer noch im Krieg ist und so viele Menschen ums Leben gekommen und immer noch so viele Millionen auf der Flucht sind, wie man ernsthaft darüber nachdenken kann, eine Rundreise durch Syrien zu machen. Wo will man denn da hinreisen? Das ist doch so wie das in diesem Land zerstört. Also entweder ist das was Voyeuristisches oder ist es eine völlige Naivität. Und ich weiß natürlich auch von Syrern, die in dieses Land reisen. Das ist nochmal was ganz anderes, weil da sind Menschen, die wollen halt versuchen, ihre Familie aufzusuchen, die vielleicht zurückgeblieben ist. Die machen sich Sorgen, die haben Angst um ihre Familie, völlig zu Recht. Und wenn sie irgendwie die Gelegenheit haben, und das betrifft jetzt nicht die Geflüchteten, weil die können im Moment nicht zurück, weil die laufen Gefahr, dann wieder zu verschwinden. Und so wie eben in den letzten 5 Jahrzehnten auch Regimegegner verschwunden sind. Aber Syrer, die vielleicht schon lange im Ausland leben, die nicht diesen geflüchteten Status haben, die haben vielleicht eine Gelegenheit, und ich weiß das von syrischen Freunden auch, die können nach Syrien doch reisen und zu ihrer Familie und sich um ihre Familie kümmern und können auch wahrscheinlich auch wieder in aller Regel ausreisen. Das ist das eine und das finde ich auch völlig in Ordnung. Aber es gibt tatsächlich Touristen, die sich darüber Gedanken machen, dieses Land zu reisen. Und das halte ich für hochgradig zynisch. Und auch letztendlich ist das fast schon eine Verhöhnung der Opfer des Krieges. Denn das, was man jetzt sich das vor Ort angucken will, was will man sich da vor Ort angucken? Also das finde ich einfach, insofern ist Syrien als Reiseland erstmal, finde ich, sollte nicht auf der Agenda stehen. Das ist nachrangig. Das kommt irgendwann, wenn das Land wieder einigermaßen auf die Beine kommt, und das wird leider noch etliche Jahre dauern.
Wir wollen uns beide mal noch kurz zurückerinnern, wie es dir immer ergangen ist, wenn du von deinen Syrien-Aufenthalten wieder nach Deutschland gekommen bist. War das für dich schwierig, dich wieder umzustellen?
Nö, das kann man nicht sagen, weil das ist was anderes, wenn Leute vielleicht so in dem klassischen Sinne eben aussteigen und vielleicht für viele Jahre irgendwo leben oder eine Weltreise machen und über einen langen Zeitraum etwas ganz anderes erleben. Ich habe in Damaskus mal ein Jahr lang gelebt, bestimmt schon, aber das ist ja genau, was ich sage, ne? Also ich sehe ja nicht viel mehr das trennende oder so andere Leben, sondern oftmals auch das gemeinsame, verbindende Leben. Und natürlich auch habe ich eine gewisse Affinität zu diesem Leben in der arabischen Welt, völlig klar. Und wie du vorhin sagtest, habe ich als Kind schon mal in einem islamischen Land gelebt. Also in Istanbul bin ich als kleiner Junge ein bisschen groß geworden. Also für mich war ja irgendwie, das ist ein bisschen pathetisch, so, ich weiß, aber irgendwie, wenn man sagt, so ein bisschen das orientalische Leben, das ist mir mehr oder weniger seit Kindheit bekannt und vertraut auch. Also für mich ist das nie fremd gewesen. Wenn ich den Muezzin rufen höre, den Gebetsrufer, dann ist es für mich ein völlig vertrauter Klang meiner Kindheit. Und das ist für mich immer, ja, Vertrautheit, dass ich damit in Verbindung bringe. Und so habe ich das auch in Damaskus erlebt. Und deswegen war das Leben für mich in Damaskus nie wirklich fremd und auch nie so anders. Und es ist ja auch so, so sehr ich ja auch mich mit der arabischen Welt manchmal verbunden fühle und besonders mit bestimmten Ländern und ganz besonders mit Syrien, so war es ja nie, dass es für mich mal irgendwie in Frage kam, auszusteigen oder auszuwandern und nach Syrien zu ziehen. Das hatte ich nie vor. Also ich finde das Land ganz toll und ich lebe gerne dort und reise aber auch ganz gerne. Ich reise aber auch gerne in anderen Teilen dieser Welt und ich lebe aber auch wahnsinnig gerne in Deutschland und wahnsinnig gerne in Berlin, wo ich seit einigen Jahren lebe. Ich habe über 20 Jahre in Hamburg gelebt, das war großartig. Jetzt bin ich seit einigen Jahren mit meiner Liebsten hier in Berlin und fühle mich pudelwohl und fühle mich auch dann pudelwohl, von hier aus dann die Welt zu bereisen und hoffe, irgendwann auch mal wieder nach Syrien reisen zu können. Aber insofern war das für mich nie eine große Umstellung, weil ich habe mich in beiden Teilen dieser Welt immer wohlgefühlt. Und so wie ich dann von Syrien aus zurückreise nach Deutschland und immer gedacht habe, eben bis 2011 immer gedacht habe, ja, kommst ja bald wieder zurück und dann freue ich mich wieder, wenn ich nach Syrien komme. So habe ich mich auch mal wieder gefreut, zurückzureisen nach Berlin und ja, so habe ich das einfach immer, und so empfinde ich es bis heute. Es ist immer noch so, wenn ich auch beruflich dann irgendwo hinreisen kann, irgendwo in der Welt, dann freue ich mich auf diese Reise, freue mich auf Neues, was ich erleben darf und worüber ich dann auch berichten darf. Und genauso freue ich mich immer wieder auch dann zurückzukehren, auch zu meiner Liebsten zurückzukehren, nach Deutschland. Das ist genauso schön.
Wir sind bei den drei letzten Fragen angelangt und ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, ob du immer mal so übers Telefon auf meinen Interviewleitfaden geschielt hast. Du hast nämlich schon ganz wunderbar eine Sache vorweggenommen, aber ich würde es jetzt gern doch nochmal aufgreifen. Vielleicht hast du Lust, nochmal ein bisschen komprimierter und auf den Punkt darauf zu antworten. Ich hätte dich nämlich jetzt noch gebeten, mal so einen Text für eine fiktive Geburtstagskarte zu formulieren. Was wünschst du dem Land Syrien und seinen Menschen? Du hast eben schon den Wiederaufbau angesprochen, aber vielleicht kannst du mir mal so ein zwei, drei Zeilen für unsere fiktive Geburtstagskarte noch nennen.
Eine fiktive Geburtstagskarte, sehr schön, ja. Ja, genau, was du schon sagtest, also das, was ich eigentlich schon so formuliert habe. Wenn man es nochmal so kurz zusammenfassen will, würde ich sagen, ich wünsche den Syrerinnen und Syrern den Frieden und die echte Freiheit, die sie schon immer verdient haben und die ihnen leider seit Jahrzehnten verwehrt wird. Und das, ich glaube, nur so kann das Land auf die Beine kommen und nur so können die Menschen dann auch wirklich, ja, man kann fast sagen, es klingt pathetisch, weiß, aber nur so können die Menschen wirklich glücklich in diesem Land leben, bei aller Sorge und bei allen Vor- und Nachteilen, die ein normales Leben mit sich bringt. Aber das ist etwas ganz Entscheidendes. Die Menschen müssen in echter Freiheit und in echten Frieden leben können. Das wünsche ich allen Syrerinnen und Syrern so sehr, weil gerade sie haben es auch, wie ich finde, in besonderem Maße verdient. Natürlich ist nicht anders als andere Menschen auf dieser Erde, aber wenn ich immer an Syrien denke, das ist einfach so ein spannendes und vor allem so ein offenes Land gewesen ist, ein offenherziges Land. Und die Menschen habe ich oft als eben offenherzig und neugierig erlebt. Und gerade die erwischt es gerade im Rahmen dieses sogenannten arabischen Frühlings ganz, ganz besonders hart mit diesem fürchterlichen Krieg. Und das ist unglaublich tragisch, finde ich, für dieses Land.
Wollen wir das Wort Glück nochmal aufgreifen, was du jetzt selber auch schon verwendet hast? Ich möchte jetzt gern wissen, was deiner Meinung nach der glückliche Mensch im Leben wirklich braucht, in nur drei Worten, bitte.
Aufgeschlossenheit, Neugierde und Selbstlosigkeit.
Vielen
Ich
Dank.
glaube, das wären so ein bisschen so, ja, weil es sich auch miteinander bedingt. Also wenn man auch selbstlos ist, sich nicht so, was wir gerade in diesen Zeiten ja oft erleben, wo Menschen sich gerne auch, ja, das ist ja so, was auch soziale Medien mit sich bringen, das erlebe ich ja dann manchmal auch, weil ich da auch recht aktiv bin, dass Menschen sich oft sehr in den Vordergrund stellen, sich manchmal sehr wichtig nehmen, fast schon manchmal oft narzisstisch, und das erlebe ich sehr häufig so in diesen Diskussionen manchmal auch, und ich mal feststelle, es geht nicht um euch, es geht meistens um andere Menschen, aber das wird manchmal gar nicht so, das wird gar nicht so differenziert, und das finde ich manchmal ganz ziemlich tragisch, das zu erleben. Und insofern, ja, finde ich, so Selbstlosigkeit würde vielen Menschen gut tun. Damit wären sie, glaube ich, letztendlich auch glücklicher. Wenn sie dann noch aufgeschlossen sind und neugierig, dann sind sie eben auch fähig, anderes zu erleben und das eben auch als Bereicherung und damit eben auch als Glück zu verstehen.
Deine letzte Frage, Lutz. Wie kann man mit dir in Kontakt treten und dich erleben?
Aha. Oh Gott, ja, da gibt's, oh Gott, sagt der Atheist, ja, genau. Da gibt's vielfältige Möglichkeiten. Natürlich über meine Webseite lutz-segel.com. Da findet man ja ganz viel über meine Arbeiten, sowohl fotografisch als auch als Autor von verschiedenen Buchprojekten. Und wenn man mich, wenn du so erleben, jetzt wirklich wörtlich meinst mit erleben, dann natürlich noch ganz viel mit meinen Auftritten, mit der Live-Reportage über Syrien, mit der ich ja schon sehr viel auf der Bühne war. Ich habe jetzt, glaube ich, schon über 60 Auftritte hinter mir, und was mich übrigens wirklich sehr, sehr freut und was mich auch positiv überrascht, weil weder ich noch auch Veranstalter, mit denen ich immer zusammenarbeite, haben das so erwartet, dass die Live-Reportage mit diesem Thema so sehr einschlägt und auch die Leute interessiert. Und ich muss auch sagen, das, was ich eben ganz oft höre als Feedback, ist, dass die Menschen das vor allen Dingen als sehr bewegend und berührend empfinden. Das finde ich großartig, weil das ja im Grunde genommen, wenn man das schaffen kann, mit einem Vortrag so ein bisschen die Leute anzupieksen und sie berührt sind dadurch, dann nehmen die Leute ja so ein Thema auch ganz anders wahr und sind dafür dann auch sensibilisiert, weil sie dann darüber auch reflektieren. Das finde ich ganz toll. Und das habe ich nicht erwartet, dass man das mit diesem Thema erreichen kann. Und deswegen bin ich eben auch so gut gebucht. Und auch wenn ich schon über 60 Termine jetzt hinter mir habe, ich habe, glaube ich, noch 50 vor mir, und das kann man eben auf meiner Webseite unter lutz-segel.com und dann da auch unter Termine kann man sehen, wo ich überall noch auftrete mit Syrien, aber auch, und das möchte ich auch gerne noch erwähnen, ich habe ja noch mit meiner kubanischen Frau, die eine großartige Sängerin, eine Tänzerin ist, haben wir ja auch eine Live-Reportage zu Kuba, also nochmal ein ganz anderes Thema, wobei es ist insofern gar nicht so anders, als wir, genau wie bei Syrien auch, stellen wir auch bei unserer Kuba-Live-Reportage die Menschen in den Vordergrund. Uns geht es immer darum, das Land zu porträtieren, zu zeigen, indem wir die Menschen in den Vordergrund stellen und über die Beschreibung der Menschen, also über Porträts letztendlich, dann auch das Land selbst zu beschreiben. Und das ist gerade auch bei Kuba sehr wichtig und, glaube ich, auch sehr spannend, interessant und auch vielfältig. Vor allem, wir zeigen eben, also wir stehen ja beide auf der Bühne, wir erzählen beide ganz viel über ihre Heimat Kuba und zeigen viele Fotos, erzählen viele Anekdoten, Videos, und sie singt sogar noch live dazu zwischendurch. Also eine ganz bunte Mischung. Und bei Syrien ist es ja ähnlich. Da erzähle ich eben von meinen Begegnungen mit den Syrern und Syrern in diesem Land in einem Zeitraum von 20 Jahren. Und ich glaube, das kann ich zumindest jetzt sagen, nach viel Feedback, was ich bekommen habe auf die Live-Reportage, dass ja, man dadurch die Vielschichtigkeit und das bunte Leben in Syrien dadurch wohl sehr gut versteht und man dadurch auch klitzekleine kulturelle Brücken bauen kann, weil die Menschen dann einfach ein anderes Syrien sehen als das, was sie eigentlich erwarten oder was sie kennen. Und dann kann man dadurch vielleicht ein bisschen mehr auch Verständnis für auch die Menschen, die bei uns hier leben, aufbringen. Und das ist, glaube ich, etwas sehr Bereicherndes. Also finde ich selbst sehr bereichernd, dass man das damit erreichen kann. Und all das findet man auf meiner Webseite. Es gibt ja auch noch eine eigene Webseite zum Syrien-Projekt selbst, syrien-ohne-krieg.de. Da gibt's ganz viel zu lesen und zu sehen über unser Buchprojekt, das ich mit Lamia Kador gemacht habe, über unsere Co-Autorinnen und Co-Autoren, die da mitgemacht haben, die auch in Videos, in Live-Reportage zu Wort kommen. Und ja, ich glaube, da findet man ganz viel.
Auf jeden Fall. Ich verlinke das entsprechend in den Shownotes, sodass man dir dann da auch direkt auf direktem Wege folgen kann. Super, Lutz. Ich danke dir sehr für diesen wirklich interessanten Einblick. Ich freue mich, dass wir uns definitiv irgendwann mal kennenlernen werden. Es wird klappen. Ich bin mir ganz, ganz sicher. Und wünsche dir alles, alles Gute. Bleib gesund, fit, glücklich, erfüllt und berühre ganz, ganz viele Menschen.
Danke, Medi. Ich danke dir auch ganz herzlich, dass du mir die Zeit gegeben hast, darüber berichten zu dürfen. Und würde mich freuen, wenn wir uns dann mal, genau, bei einer meiner Live-Reportagen sehen, auch persönlich kennenlernen und dann vielleicht auch wieder mit ganz vielen Syrern. Und wie ich immer so gerne sage, auch am Ende meiner Live-Reportage, ich hoffe, dass wir uns alle wiedersehen werden und ich hoffe, dass wir uns vor allen Dingen in Syrien wiedersehen können.
Tschüss. Schön, großartiges Schlusswort. Danke, Lutz. Alles, alles Gute. Mach's gut.
Ich danke dir auch. Mach's gut.
Die drei Dinge, die ich aus dem Gespräch mit dem Lutz festhalten möchte, sind erstens, nur weil ein Regime schlecht ist, heißt es nicht, dass auch die Menschen schlechte Menschen sind. Sie leiden ja selbst unter ihrem politischen System und natürlich auch unter dem Ruf, der ihrem Land aus diesem Grund vorauseilt, und geben dann natürlich auch ihr Bestes, damit aufzuräumen. Das Zweite, was ich festhalten möchte, ist Lutz Erfahrung als Reiseleiter, und zwar speziell der Aspekt der Menschen, die vorher auch ein negatives Bild von Syrien hatten. Die hatten dann so Begriffe wie Schurkenstaat im Kopf, und nachdem sie mit Lutz das Land kennengelernt haben, haben alle immer gesagt, es war absolut faszinierend und großartig. Nicht einfach nur gut, geschweige denn schlecht, sondern seine Gäste, seine Mitreisenden waren durchweg vollkommen fasziniert. Und ich glaube, es gibt auf dieser Welt einige Länder, denen ein Ruf vorauseilt, ein schlechter Ruf vorauseilt. Und wenn die Reisenden dann dort sind, wenn du dann dort bist, dann bekommst du die Chance, deine Schablonen über Bord zu werfen und dir wirklich oftmals ein vollkommen anderes, eigenes, positives Bild zu machen. Das Dritte, was ich festhalten möchte, ist, dass ich es wichtig finde, auf das zu schauen, was uns Menschen eint. Mehr als auf das, was uns trennt. Das gibt es natürlich, und damit darf man sich auch natürlich kritisch auseinandersetzen, und das muss man auch selbst nicht gut finden, aber ich finde, wir sollten niemals vergessen, dass wir Menschen auch sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten haben, auch wenn auf den ersten Blick sehr viel Trennendes zu erkennen ist. Und um diesen Vorurteilen begegnen zu können, ja, da hilft natürlich nur der direkte Austausch. Also das funktioniert nur, indem du mit Menschen wirklich ins Gespräch kommst, um dir dann dein Bild zurechtzuruckeln. Meine Aufgabe für dich heute hat mit dem letztgenannten Aspekt zu tun. Ich möchte nämlich, dass du dir mal eine Person aus deinem Umfeld heraussuchst. Also wirklich, ja, kann jeder sein. Muss jetzt nicht unbedingt jemand aus einem anderen Kulturkreis oder aus einem anderen Land sein, sondern wirklich jemand in deinem Umfeld, von dem du der Meinung bist, dass diese Person so vollkommen anders ist als du. Dass sie ganz anders lebt, dass ihr wirklich absolut nichts gemeinsam habt, weil diese Person einfach, ja, ganz anders unterwegs ist. Such dir mal so jemanden raus und dann gib dir mal Mühe und schau, welche Gemeinsamkeiten ihr habt. Die Person kann nämlich nicht nur anders sein, es muss Gemeinsamkeiten geben. Schau einfach mal auf gewisse Eigenschaften, Charakterzüge, auf Hobbys, auf den ein oder anderen Part im Alltag, in den Abläufen, vielleicht auf Essens- und Kleidungsgeschmack, auf gemeinsame Freunde, auf einen ähnlichen Geschmack bei Büchern und Filmen oder auf bestimmte Charaktereigenschaften, die sich auf den Umgang mit Konflikten beziehen. Schau eine Person mal wirklich ganz umfangreich an und prüfe verschiedene Facetten und guck nicht nur auf das, was diese Person von dir unterscheidet. Und das halt mal wirklich fest. Du kannst dir da auch gern einfach Notizen machen oder ein Sprachmemo aufnehmen, denn ich finde es mal sehr, sehr spannend, selbst auch zu merken, dass jemand, von dem ich eigentlich der Meinung war, er sei ganz anders, doch die ein oder andere Gemeinsamkeit mit mir haben wird. Wenn es dir gefallen hat, dann bitte bewerte diesen Podcast, abonniere ihn und kommentiere fleißig. Denn so können noch mehr Menschen den Ausstieg schaffen und wir werden viele, viele interessante Interviewpartner hören, die dir ihre Geschichten erzählen und wertvolle Tipps geben. Also dann, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, deine Medi.